dann leben wir aus dem Geist. Das Gesetz und die Propheten reichen bis auf Johannes. Ich habe neulich einer Person, die sehr israelfreundlich ist, gesagt, das Wort Gottes sagt im 1. Timotheusbrief im Kapitel 1, dass für den Gläubigen das Gesetz gar nicht da ist. Die Person sagte, wo steht das? Nie gelesen. Warum nicht? Weil die Brille des Gesetzes da ist. Die Brille des Gesetzes lässt uns dann die Dinge überlesen, die uns nicht gefallen, die nicht unserer Theologie entsprechen. So heißt es da. Das Gesetz ist da für die Bösen, für die Übeltäter, für die Gottlosen, für die, die Gott nicht kennen. Da erhebt das Gesetz Anklage. Für uns, die wir in Christus sind, gilt es nicht mehr. Für uns gilt die Heilsbotschaft. Von jetzt an, von Jesus an, wurde die Heilsbotschaft verkündigt. Und ein jeder, so geht der Vers weiter, drängt sich mit Gewalt hinein. Und das bedeutet, dass seitdem die Heilsbotschaft verkündigt wird, ist es nicht mehr ein Volk Israel oder eine Kultur oder eine Institution, sondern eine Sache jedes Einzelnen. Glauben tut nicht die Gemeinde, sondern jeder Einzelne. Ich dränge mich hinein. Ich will zu dir. Ich will voll von dir werden, Jesus. In Hebräer 10, Vers 20 steht, das ist der neue, lebendige Weg, den Jesus uns offenbart hat. Der Vorhang ist zerrissen worden. Das ist übrigens nicht der Vorhang vom Vorhof ins Heiligtum, sondern das ist der Vorhang vom Heiligtum ins Allerheiligste. Und da ist die Gegenwart Gottes. Und da ist Gottes Gegenwart. Und da ist seine Nähe. Und diese Nähe verändert alles. Die Heilsbotschaft, die gute Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung und von der Vergebung der Sünden verändert mein ganzes Leben. Ich gehe heute Morgen einen Weg mit euch. Und zwar knüpfe ich an bei meiner letzten Predigt über das Reich Gottes, über dieses Samenkorn, was in die Erde gelegt ist und dann aufwächst und zu einem großen Baum wird, der die ganze Erde erfüllt. Und dann auch davor, wo ich gepredigt hatte über vom Schatten zur Wirklichkeit. Alle die Dinge, die auch im Alten Testament stehen und so weiter, die Gebote sind ein Schatten. Die Wirklichkeit aber gehört Christus an. Diese beiden Dinge möchte ich miteinander verbinden und von Bibelvers zu Bibelvers mit euch immer ein Stückchen weitergehen. Wir schauen uns mal das nächste an, Hebräer Kapitel 10, Vers 1. Da steht, denn weil das mosaische Gesetz nur das schattenhafte Abbild der zukünftigen Heilsgüter enthält, nicht aber die Gestalt der Dinge selbst, so ist es nimmermehr imstande, die an den Opfern Teilnehmenden ans Ziel der Vollendung zu bringen. Wer noch im Gesetz lebt, wer noch von seinem bösen Gewissen diktiert wird, wer noch mehr aus Schuldgefühlen zu Gott kommt oder in eine Gemeinde oder um Gebet bittet, lebt noch im Schatten, noch nicht in der Wirklichkeit. Ich hatte meine Predigt übrigens dann noch genannt, Schattenbilder, Schattenspiele und Schattendasein. Ich will das nochmal erklären. Wer nur im Schatten lebt, wer den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist noch nicht wirklich erlebt hat, der treibt dann Schattenspiele. Und dann kontern sich die einzelnen Gemeinden, die einzelnen Gläubigen aus, indem man sagt, ja, das Abendmahl muss aber so und so genommen werden und nicht so. Oder getauft werden muss so und nicht so. Und über Israel sehe ich das so und nicht so. Das sind Schattenspiele. Und dann lebst du im Schattendasein. Und noch nicht in der christlichen, in der göttlichen Wirklichkeit. Kolosser 2, Vers 17. Diese Dinge sind ja doch nur der Schatten von dem in der Zukunft Kommenden. Das leibhaftige und eigentliche Wesen dagegen gehört Christus an. Wir merken, jetzt kommen wir schon immer näher zu ihm selbst. Das wahre, eigentliche Wesen ist in ihm, ist nicht in einer Botschaft, ist nicht in einer Lehre, schon gar nicht in einer Lehre und schon gar nicht in einem Dogma, sondern in einer Person. Und eine Person ist lebendig. Eine Person ist nicht tot. Und eine Person kann ich nicht definieren. Ich kann sie nur erleben. Lass uns nicht den christlichen Glauben definieren, sondern in ihn hineinspringen, wie in Wasser. Deswegen die Taufe. Wir planschen hinein, wir springen hinein in das lebendige Wasser. Ich habe da noch die Klammer, die Menge hinten angefügt, auch stehen gelassen. Es ist erst in Christus zur Verwirklichung gelangt. Und nicht in einer Lehre über Christus, sondern in der Person Christi. Liebe Geschwister, diese Erkenntnis, dass alles in Christus zur Vollendung gekommen ist und er die Schatten ablöst und in ihm die Wirklichkeit ist, das war eine Botschaft, die erst nach Jahrzehnten des Ringens der jungen Christenheit wirklich, ja, verwirklicht wurde. Wenn du die Apostelgeschichte liest und wie Gott immer wieder eingreifen musste, in Kapitel 10 zum Beispiel, oder in Kapitel 8, nämlich Kapitel 8, dass der Geist Gottes Philippus, den Diakon, einfach dazu drängte: Philippus, ich habe etwas mit dir vor, verlasse Jerusalem. Jerusalem ist voll von meiner Herrlichkeit. Ich möchte dich über die Grenzen schicken, geh rüber nach Samaria. Philippus fragte nicht die Apostel und die Ältesten, er ging einfach vom Geist Gottes getrieben. Und Gott bestätigte sich und eine Erweckung brach auch aus in Samaria. In Kapitel 10 ruht sich Petrus schön auf dem Balkon oder in der Penthouse-Wohnung aus und meint, er könnte jetzt chillen und eine gute Zeit haben. Aber dann kommt auf einmal diese Sache mit der Vision, mit diesen komischen vierfüßigen Tieren, die alle nicht gegessen werden sollten. Und er sollte essen. Und er sagt, Gott, das kann ich doch wohl nicht essen. Ja, hey, Petrus, du hast noch die alte Brille auf. Setz mal die Brille ab. Ich will etwas Neues mit dir tun. Und Gott sprengte die Grenzen und er ging zu den Heiden. Gott musste mit seinen Kindern immer wieder neue Grenzen sprengen und über Grenzen gehen. Das war ein schmerzhafter Prozess. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Denken wir nur an Paulus, der dann von Gott gebraucht wurde, um diese letzten Grenzen zu sprengen und den Verantwortlichen in Jerusalem eine schwierige Zeit zu geben. Gucken wir uns nur Apostelgeschichte Kapitel 15 an, wo die ganze Gemeinde ringen musste. Muss das mosaische Gesetz noch gehalten werden oder nicht? Da wurde nicht klar Tacheles geredet, sondern der Geist Gottes gebrauchte Paulus und Barnabas und Silas und die neuen Apostel, die diese Wirklichkeit in die Gemeinde hineinbrachten. Auf der anderen Seite ist es auch wunderbar zu merken, dass Gott eben nicht ein allmächtiges Gesetz über alle gestellt hat, danach müsst ihr leben, sondern der Weg Gottes ist ein Weg. Du musst einen Weg gehen, Jesus ist der Weg. Und das ist nicht so, dass ich sage, ja, Jesus ist der Weg, sondern diesen Weg muss ich gehen. Das ist ein Leben. Und das ist etwas Lebendiges. Der ganze Galaterbrief von Paulus ist ein mütterlicher, ein väterlicher Brief, der geschrieben worden ist aus einem tiefen Leid, weil Paulus sich so einsam fühlte an der Stelle. Als er nach seiner dritten Missionsreise zurückkam nach Jerusalem, da sagten ihm die verantwortlichen Christen nur: Paulus, sieh du mal zu, dass du klarkommst und so weiter. Wir können dir jetzt leider nicht mehr helfen. Wir wissen, dass er dann auch gefangen genommen wurde. Und da frage ich mich, wo war die Gemeinde? Wo hat die Gemeinde hinter ihm gestanden und gesagt, Paulus, wir stehen hinter dir. Wir erkennen die neue Lehre. Was heißt die neue Lehre? Die neue Wirklichkeit, die neue Christuswirklichkeit an, dass in Christus wirklich alles erneuert wird. Das war ein schmerzhafter Weg. Dieser schmerzhafte Weg ging weiter. Wer die weitere Kirchengeschichte studiert, kann das feststellen. Aber Gott ist da so unglaublich cool und ruhig. Er lässt die Dinge geschehen, inspiriert immer wieder einzelne Leute, immer wieder Menschen, die über Grenzen gehen. Und so ist es dann weitergegangen. Galater 4, Vers 19. Ach übrigens, interessant ist auch noch, das will ich noch einflechten, in Jerusalem wurden die Jesus-Jünger noch nicht Christen genannt. Wusstet ihr das? Sie waren einfach die dem Nazarener Nachlaufenden oder die Jesus-Jünger, wer weiß, wie sie genannt wurden, in Antiochia, wo die Grenzen gesprengt wurden, da wurden sie Christen genannt, weil die Christuswirklichkeit ihr Leben erfüllte. So, Galater 4, Vers 19. Meine lieben Kinder, um die ich jetzt wiederum Geburtsschmerzen leide, bis Christus endlich in euch Gestalt gewinnt, bis ihr begreift, dass wohlgefälliges Leben vor Gott nicht ein Leben nach oder in den Geboten ist, sondern ein Leben mit Christus im Herzen. Und durch das die Gebote erfüllt werden. Und jetzt kommt eine Schriftstelle. Ich habe auch bei mir feststellen müssen in meiner Bibel, wo relativ viel unterstrichen ist und wo ich immer viel drin arbeite. Herr, bewahre mir meine Bibel, dass sie nie mir abhanden kommt, sonst muss ich nochmal eine Kopie anfertigen und dann alle die unterstrichenen Stellen kopieren, dass, falls die kaputt geht, ich noch eine habe. So, und da war ich also drin. Und selbst diesen Vers habe ich mir nicht unterstrichen. Und das ist dieser. Das ist ein seltsamer Vers, aber voller Brisanz. Wir kennen den Nächsten. Was steht Vers 17? Wer weiß es? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Kennt jeder Christ. Ja? Aber den kennt kaum einer. Daher kennen wir von jetzt ab niemand mehr nach dem Fleisch. Nein, sogar wenn wir früher Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr so. Wieland, das musst du mal erklären. Denn wir lesen die Evangelien und ich lese in letzter Zeit, ich habe es schon mal gesagt, die Evangelien sehr gerne, wieder ganz neu, weil sie mir das Leben Jesu wirklich vor Augen malen. Aber auch das Leben Jesu auf der Erde ist nur ein Schatten für das, was durch ihn, durch das Kreuz und die Auferstehung und die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten Wirklichkeit geworden ist. Dass nämlich der Jesus, dessen Leben niemand kopieren kann und noch nie erfüllen kann, jetzt in Gestalt des Heiligen Geistes kam und die Gläubigen erfüllte. Nach wie vor lesen wir die Evangelien, inspirieren sie uns, sie sind Wort Gottes, sie füllen unser Herz. Aber sie haben ein Bedürfnis, sie wollen uns vom Schatten zu der Wirklichkeit bringen, von dem Geschichtlichen, was der Herr getan hat, zu dem Geistlichen, was er heute an mir und an dir tut. Helene, ich kenne dich nicht, wie du bist, sondern ich kenne dich in Christus. Ja? Ich kenne dich nicht im Fleisch, sondern im Geist. Elfriede, Inge, Johannes. Wir kennen einander in Christus. Der Christus in mir grüßt den Christus in dir. Und dann verändern sich Dinge. Dann verändern sich Dinge. Dann denken wir nicht mehr menschlich. Dann fangen wir an, geistlich zu denken. Und so, was ist das jetzt? Wie ist denn Christus? Wie ist er nicht mehr im Fleisch, sondern wir kennen ihn anders? Hier steht ja noch nicht, wie wir ihn kennen. Zwar geht es dann weiter, aber ich werde euch zeigen jetzt, wie wir ihn kennen. Nämlich Epheser 1, Vers 21 bis 23. Nämlich, nicht Jesus von Nazareth, sondern Christus Jesus ist hoch erhaben über jede andere Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird. Ja, alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und hat ihn zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, zur vollen Ausgestaltung bringt. Das ist Christus. Wir halten das fest und greifen immer wieder darauf zurück. Jetzt kommt ein anderer Vers. Ich gehe ja mit euch einen Weg. Dieser wunderbare Vers steht in Hesekiel. Könnte sein Kapitel 18, definitiv in Jeremia Kapitel 31. Sehr, sehr ausführlich. Der Hebräerbriefschreiber greift nur das Wichtigste heraus. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen hineinlegen und sie ihnen in den Sinn schreiben. Das ist der große Plan des Vaters gewesen, von Anbeginn der Zeit. Wir haben es vorhin gehört, so habt ihr es gestern gehört. Der Vater möchte uns in die Gemeinschaft mit ihm zurückbringen. Und der alte Bund konnte das nicht leisten. Es musste wirklich Gott selbst sein, der auf die Erde kam und alles erneuerte und wiederherstellte. Und jetzt kommt er, sein Gesetz, in mein Herz hinein. Und ich erfülle es, indem ich in Christus bin. In meinen Sinn wird es geschrieben. Liebe Gemeinde, jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Predigt. Was heißt das alles? Was heißt das? Gehen wir mal einen Schritt weiter. Das ist ein Satz, der mir geschenkt worden ist. Die Konzentration der Gemeinde und ihrer Verkündigung auf diese Christus-Wirklichkeit hat enorme Auswirkungen auf das persönliche Glaubensleben des einzelnen Gläubigen. Denn bis jetzt haben wir nur theologisiert. Aha, wir gehen vom Schatten zur Wirklichkeit. Das Reich Gottes ist die Gottesherrschaft in Christus. Und wir können sogar sagen, wo Christus ist, da ist das Reich Gottes. In ihm besteht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht ein Land, es ist nicht ein Bereich, in dem ich mich bewege für mich, sondern es ist das Leben in ihm. Und das bedeutet, dass wirklich Verkündigung in der Gemeinde für mich, ich wachse da auch mehr hinein und ich weiß noch nicht, wie Gott mich da führen wird. Er hat mir zwar gesagt, wie ich euch schon mal erzählt habe, bei der letzten wunderbaren Tagung, wo wir von Foursquare die Mitarbeiter zusammen hatten, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, sorry, Netzwerktreffen, danke, was auch am nächsten Freitag wieder sein wird und wo ich auch da sein werde und wo der Herr durch eine Prophetie zu mir gesprochen hat und mir gesagt hat, Wieland, ich will dir neue Schätze aus meiner Herrlichkeit zeigen. Und ich danke Gott für solche neuen Schätze. Für mich ist das ein Schatz. Denn wenn Christus die Wirklichkeit ist, dann müssen wir leider uns abnabeln von zu vielen Predigten über Vorläufigkeiten. Was unsere Welt heute braucht, sind nicht irgendwelche Predigten und irgendwelches Wissen, was für die Gemeinde ganz toll ist und wunderbar, eine neue Bibellehre, ein paar neue Aspekte, die ich noch nicht kannte. Das verändert aber nicht unsere Stadt. Das verändert nicht die Menschen. Das verändert uns und ist spaßig, anstatt dass wir Fernsehen gucken, gehen wir auf eine Konferenz. Okay, 4 Auswirkungen von dieser neuen Christuswirklichkeit. Die erste, wir sind los von den Elementen der Welt. Das ist interessant. Vielleicht, oder wir wissen, dass es 92 mineralische Elemente gibt, aus denen unsere Welt besteht. Und das ist ein Wunder für sich selbst, aber damit befasse ich mich persönlich, wenn ich ein bisschen Zeit habe, aber das ist jetzt nicht das Thema. Wir sind los von den Elementen der Welt, wir sind los von den Traditionen, von den Ausprägungen, wie Völker leben, wie Menschen leben, Rituale, Gewohnheiten. Was wir essen, was wir trinken, was wir tun, wie wir den Tag gestalten, alle diese Dinge sind Elemente in dieser Welt, die enthalten die Schöpfungswirklichkeit Gottes, zumindest zum Teil, sind aber auch durch den Satan entstellt worden. Diese Elemente, die meistens oder zum großen Teil oft das Leben von Christen ausmachen, du musst dich so verhalten und du musst dich so verhalten, davon sind wir los. So standen auch wir, solange wir geistlich unmündig waren, als Sklaven unter der Herrschaft der Elemente der Welt. Oder gebt wohl Acht, dass niemand euch einfängt durch die Weltweisheit und eitle Täuschung, die sich auf menschliche Überlieferung, auf die Elemente der Welt gründet und mit Christus nichts zu tun hat. Ich will euch ein Beispiel geben. Wir können jetzt denken, aha, das sind ja die Elemente dieser Welt, aber wir Gemeinden, wir leben ja nicht mit den Elementen der Welt, sondern wir leben mit Gott. Schön wär's. Tatsache ist aber, dass jede Gemeinde, jede Institution, jeder Verein, greife ich mal dein unreligiöses Wort auf, anfängt, sich seine eigenen Prägungen und Überzeugungen zu geben. Und als ich in die Pfingstgemeinde damals hineinkam, da hieß es, ein Gebet auf den Knien ist frommer als ein Gebet im Sitzen. Also, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden möchtest, geh auf die Knie. Oder, wenn du nur in Sprachen betest, dann bist du geistgetauft, aber sonst nicht. Das ist nicht Christuswirklichkeit. Das sind die Elemente dieser Welt. Ich gehe jetzt nicht darauf ein und sage euch, was die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, weil das nicht unser Thema heute Morgen ist. Aber so ist es. Wenn wir Menschen Dinge, die wir mit Gott erlebt haben, zu unserer Überzeugung machen und so sagen, weil Gott mich so geführt hat, deshalb ist das jetzt die Christuswirklichkeit, dann machen wir etwas, was Gott getan hat, zu einer menschlichen Überlieferung. Aber Gott möchte, dass wir an ihn angebunden bleiben und nicht die Dinge, die wir mit ihm erlebt haben, sich verselbstständigen lassen. Wenn ihr mit Christus gestorben seid, los und frei geworden von den Elementen der Welt, was lasst ihr euch da, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Ja, leben wir noch drin oder nicht? Egal. Satzungen aufbürden. Nächstes Thema. Das zweite. Wir sind voll von Jesus. So heißt mein Thema. So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber noch im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. That's enough. Das ist genug. Wir denken, ja, aber auch das ist so ein bisschen armselig. Nein, es ist nicht armselig, weil es dein ganzes Leben verändert. Und weil es deinen Alltag, auch den schnöden Alltag verändert, wenn die Babys schreien, wenn Kinder Blödsinn machen, wenn es regnet, wenn mein Arbeitgeber mich angepfiffen hat. Ich lebe nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Und deshalb lebe ich durch ihn. Das Dritte. Und jetzt kommt etwas Wunderbares. Wir gehen ein in die Ruhe Gottes. Vielleicht hat einer von euch schon mal Hebräer Kapitel 4 gelesen. Der Hebräerbrief hat so wunderbar, jedes Kapitel steht unter einem Thema. Das vierte Kapitel steht bei mir unter der Ruhe Gottes. Und da heißt es, wer in Gottes Ruhe eingegangen ist, der ist seinerseits auch zur Ruhe von seinen Werken gelangt. Es gibt also eine Möglichkeit, dass ich nicht ständig mit mir im Widerstreit lebe. Bin ich heute gut genug gewesen? Am Abend, Herr, konntest du dich heute über mich freuen? War ich heute okay? Kannst du heute zu mir sagen, heute Abend, du bist okay? Solange kämpfen wir noch, um irgendwie Gott wohlzugefallen und Dinge zu tun, die ihm wohlgefallen. Wenn wir aber in Christus sind, dann kommen wir davon zur Ruhe. Diese Ruhe ist nicht eine Verheißung auf die Ewigkeit. Es ist eine Verheißung für diese Zeit. Weil in Christus, da sind wir im Auge des Sturms. Außenrum tobt der Hurricane. In der Mitte ist absolute Ruhe. Die Elemente dieser Welt toben um uns her und machen Dinge, die immer fürchterlicher sind und wo wir immer mehr irgendwo sagen, das ist nicht mehr meine Welt. Ich muss aufpassen, ich werde langsam älter und fange auch schon an zu sagen, früher war es besser. Das möchte ich aber nicht. Obwohl ich das manchmal doch denke. Aber ich möchte gerne ein Mensch sein, der vorne dran ist und noch weitergeht. So, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Und hier steht es, zur vollkommenen Mannesreife. Zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Und ich glaube, dass unsere Welt heute Gemeinden braucht, die in der vollkommenen Mannesreife sind und in dem Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Mit geistlichen Kindern können wir unsere Umwelt und unsere immer heftiger werdende Zeit nicht erreichen. Wenn wir noch Schattenspiele betreiben, kann die Gemeinde nicht diese Welt erreichen. Denn wir sollen nicht mehr länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irreführung ausgehen, wie Meereswogen hin und her geworfen und umhergetrieben werden. Es muss nicht immer gleich so heftig sein, aber es gibt auch da in christlichen Gemeinden oder ja, im Christentum immer wieder so Aspekte, ja, hast du das schon verstanden? Hast du das schon? Oh, der hat so gut gesprochen. Das musst du dir anhören. Ich sage nicht, dass man das gar nicht soll. Ich höre mir auch gerne mal einfach andere Predigten an und dies und jenes und lese gerne Bücher und. Aber das ist überhaupt kein Ersatz für Christus in mir. Und das musst du einfach erleben und tun. Da hilft dir keine Konferenz und nicht neue Lehren, sondern das ist das biblische Wort. Wenn du einmal anfängst, das Neue Testament auf diesem Hintergrund zu lesen, dann merkst du auf einmal, hoppla, da steht ja etwas drin, was ich noch gar nicht vorher gekannt habe. Mein letzter Punkt, also eingehen in die Ruhe Gottes und mein letzter Punkt, jetzt leben im Geist. Und ich möchte diesen Vers einfach uns vorlesen, weil er für sich selber spricht. Wer in Christus ist, der ist im Geist, weil Christus im Geist in uns lebt. Er lebt nicht im Fleisch in uns. Im Fleisch hat er vor 2000 Jahren gelebt. Jetzt ist er Geist und lebt als Geist und im Geist in uns. So gibt es jetzt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Bezeichnend ist auch, es heißt hier nicht in Jesus Christus sind, sondern, sagt es mal, arbeitet mit, in Christus Jesus. Warum? Wir glauben doch an Jesus Christus. Warum ist es auf einmal umgekehrt? Paulus, immer wieder hast du neue Ideen. Weil für uns, wir kennen nicht mehr Jesus nach dem Fleisch, nicht in erster Linie jedenfalls, sondern Christus im Geist. Und mit Christus im Geist lesen wir den Jesus im Fleisch in den Evangelien und verstehen ihn immer besser. Aber die Wirklichkeit, in der wir leben, ist Christus. Und deswegen heißt es Christus Jesus. Und die hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, Gott hat es vollbracht. Und jetzt kürze ich ab, indem er seinen Sohn in der Gestalt des Sündenfleisches und um der Sünde willen sandte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes ihre Erfüllung fände in uns, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Jesus Christus, ich bitte dich, du schenkst mir Gnade, dass ich immer mehr dich erkennen darf. Und in der Tat darf ich sagen, dass ich dich heute mehr spüre und mehr in dir lebe, als ich es früher getan habe. Aber das ist nicht deswegen, weil ich mich angestrengt habe, sondern es ist einfach deine Gnade. Und ich danke dir. Und ich bete für uns, dass unsere Gemeinde in dir gegründet wird. Und wir als ganze Gemeinde die Botschaft von deiner Gnade, von deiner Vergebung, vom Geist, von dir, der du in uns lebst, verkündigen können. Hilf uns, Vater. Hilf uns Deutschen, unseren Redern, unseren Wiedenbrückern, unseren Herzebrockern, unseren Bielefeldern oder wer auch immer. Hilf unseren lieben Geschwistern aus Nigeria, die lange in Spanien gelebt haben und total durcheinander sind, wie sie jetzt wieder klarkommen sollen hier in Deutschland. Hilf ihnen, in dir zu leben und ihre Landsleute zu erreichen. Lord God, please help my brothers and sisters from Nigeria to reach out to their own people who are working alongside with them, even in Tunis or wherever. Help them to reach out and to bring them into the kingdom of God. Lord God, let a revival happen among them. Und Herr, lass diese Erweckung, die dort geschieht, hineinkommen in unsere Gemeinde hier. Dass hier etwas ganz Neues, vielleicht eine internationale Gemeinde entsteht. Ich weiß es nicht, du weißt es. Herr Jesus, ich bitte dich, lass deine Wirklichkeit in jedem von uns wirklich werden.